Advent haben wir. Ich musste dann so an die Leute denken, die auch gerade warten, die so richtig viel warten müssen. In den Gefängnissen zum Beispiel, in den Gefängnissen, wo unsere Geschwister sitzen, irgendwo auf dieser Welt. Und mich bewegt das, die warten dort auf Jesus, dass Jesus irgendwas tut, dass sie Jesus irgendwie erleben können. Sie erwarten vielleicht auch Freiheit oder sie warten auf Licht, den Himmel mal wieder sehen zu können. Oder sie warten auf ihre Familie, sie warten auf ihre Freunde und sitzen da und warten. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Oder dann die Menschen, die in den Kellern sitzen, wenn die Raketen immer näher einschlagen, die warten auf das Ende des Krieges, auf Sicherheit, auf Leben. Ich denke an die Menschen, die in den Krankenhäusern liegen oder in den Hospizen, die auch warten auf das erlösende Wort, es ist wieder gut, oder auf das Ende in dieser Welt. Was geht denn den Menschen vor? Was fühlen sie, wenn sie warten? Warten kann ganz erwartungsvoll sein, aber warten kann auch so quälend sein. Warten kann Kraft geben, aber warten kann auch ermüden und auslaugen. Und das erlebe ich gerade bei so vielen Leuten, mit denen ich gerade am Reden bin, wo sie sagen, ich bin müde. Das ist so das Wort, was ich so oft höre gerade, ich bin so müde. Ich bin ausgelaugt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft noch finde. Wie soll das ausgehen? Jesus, er wurde auch erwartet, man hat gewartet auf Jesus und es gab viele Erwartungen, die mit Jesus verbunden waren. Das hier ist Jesus, ne? Seht ihr, ganz klar als Baby. Aber dann sind Hanna, Simeon, Maria und Josef. Und diese Geschichte von den fünf Leuten möchte ich euch gerne lesen. 8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Jesus wird im Tempel Gott geweiht. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder 2 junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen. Entschuldigung, das ist doch grammatikalisch richtig. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Es gibt hier so drei Hauptpersonen. Jesus, dann den Simeon und dann die Hanna, natürlich auch Maria und Josef. Ich möchte aber diese drei mal ganz genau anschauen, mal reinschauen, was passiert hier in dieser Geschichte mit denen. Hauptperson sicher Jesus. Jesus, 8 Tage alt, und da war es klar, nach dem Gesetz folgte jetzt die Beschneidung. Und das war ein ganz bedeutsamer Tag für eine jüdische Familie, ihr Kind dann das erleben zu lassen, jetzt zu dem jüdischen Volk zu gehören, dieses äußere Zeichen zu bekommen. Und diese junge Familie hält sich ganz an die Vorschriften, die das Gesetz des Mose ihnen gegeben hatte. So wie es alle machten, auch Jesus wird da ganz hineingegeben. Und später sollte es über ihren Sohn, über Jesus heißen, dass er das ganze Gesetz erfüllt hatte. Von daher von Anfang an Jesus hier auch unter dem Gesetz, und er tut das Gesetz. Und so durften sie auch hier nicht nachlässig sein, mussten das ganz genauso machen. Und das Kind bekommt dann diesen Namen, den die Engel ihnen gegeben hatten. Jesus, Gott rettet, Gott hilft. Ja, so sollte er heißen. Nach dem Gesetz war Maria unrein. 7 Tage waren jetzt schon vergangen, am 8. Tag die Beschneidung, und dann noch weitere 32 Tage galt sie als unrein. Und nach 40 Tagen durfte Maria mit ihrer Familie nun endlich wieder unter die Leute. Nach 40 Tagen Ruhe, nach 40 Tagen Erholung und Absonderung darf sie auch wieder in den Tempel gehen, darf Gemeinschaft haben mit Gott. Jesus ist der Erstgeborene. Und das war auch eine ganz besondere Verantwortung, die sie jetzt hier hatten, ihren Erstgeborenen in den Tempel zu bringen und auch Gott zu weihen. Ja, er sollte Gott gehören, dieser Erstgeborene. Und darum wurde er eigentlich Gott zum Opfer gebracht, dieser Erstgeborene. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wer hier alles erstgeboren ist. Gott zum Opfer gebracht. Aber Jesus blieb nicht im Tempel, sondern durfte wieder mit nach Hause und auch dort ganz normal aufwachsen wie alle anderen. Aber er wurde ausgelöst. Man hat ihn ausgelöst mit einem Geldbetrag von 5 Schekeln. Deswegen durften sie ihn wieder mit nach Hause nehmen. Und für die Reinigung Marias nach ihrer Geburt musste auch ein Opfer gebracht werden. Die Familie gehörte wohl nicht zu den ganz besonders reichen Familien, sonst hätten sie nämlich ein Schaf dargebracht. Sie bringen jetzt nur Tauben da. Aber es ist nicht weiter schlimm. Aber nach dem Gesetz war das gefordert. Jesus, voll und ganz Jude. Ich habe das ganz bewusst hier gesagt. Das war vielleicht auch ein bisschen viel Information, vielleicht auch ein bisschen langweilig, keine Ahnung. Aber es sollte zeigen, Jesus war ganz, 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 ganz Jude. Bis in die Tiefe hinein. Ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, ja, Jesus hat dann etwas Neues gemacht, eine neue Religion gegründet, ein ganz neuer Weg. Nee, überhaupt nicht. Das war kein neuer Weg. Keine neue Religion, er war kein Religionsstifter oder sonst was. Er erfüllt einfach das Gesetz. Aber perfekt. Bis in die Tiefen hinein erfüllt er das Gesetz, und zwar für uns. Und dadurch wird er zum Weg zum Vater, zum Weg in die Herrlichkeit, zum Weg in die Ewigkeit. Erfüllung des Gesetzes, ja, das ist weiterhin gefordert. Nur, dass Jesus das jetzt für uns gemacht hat. Und dass wir uns da dranhängen können an den, der es konnte, der es perfekt gemacht hat, was ich nie erreichen werde. Er hat es getan. Entschuldigung, der Husten ist immer noch nicht weg, aber sonst geht es mir gut. Jetzt kommen wir zu Simeon, der dann auch auftaucht in dieser Geschichte. Ein Mann, der sich vorbereitet, von dieser Welt zu gehen. Also er scheint irgendwie auch alt geworden zu sein, ein bisschen älter als, ich weiß nicht, als wir alle. Na, du warst schon mit deinen 90 Jahren jetzt, ne, warst du eben schon im Gespräch. Ich weiß nicht, wie alt er war. Ein Mann, der sich aber vorbereitet, auch zu gehen. Aber in ihm steckt eine ganz, ganz tiefe Erwartung und Hoffnung. Und er kannte ja die Propheten, er kannte das Gesetz. Wahrscheinlich hat er das immer wieder neu gelesen. Und immer wieder ist ihm aufgefallen, da geht es um den Messias. Weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Schaut rein, wenn ihr die Bibel lest, und sucht den Messias in den Propheten, sucht den Messias in allen anderen Schriften und ihr werdet ihn finden. Er wird immer wieder durchleuchten. Der Messias, das war die Erwartung, das war die Hoffnung, der Messias. Und er wollte ihn sehen. Er wusste, auf was das alles hinausläuft, der Plan Gottes. Er hat natürlich die Geschichte Israels gesehen und das alles, aber er wusste, es gibt ein Ziel. Es gibt etwas, das noch viel, viel größer ist als all das, was wir bisher erlebt haben. Der Messias. Und er wollte ihn sehen. Und für ihn waren die Worte Gottes eben nicht nur eine Weisheit, die irgendwie im Leben hilft. Es waren nicht nur Rituale, die man im Leben braucht, an denen man sich irgendwie festhalten konnte. Das war das Gesetz Gottes. Vielleicht auch, aber noch viel, viel mehr. Für ihn waren diese Worte Gottes Wahrheit. Das war Wirklichkeit. Das wird geschehen. Der Messias wird erscheinen. So wie wir heute auch wieder auf ihn warten. Das wird geschehen. Ich weiß nicht, ob das vor unseren Augen geschehen wird. Unser aller Augen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wird es passieren. Stell dir das vor, dass es wirklich auch zu unserer Zeit geschieht und nicht irgendwann. Und darauf hoffte Simeon zu seiner Lebenszeit. Und das war nicht ganz unbegründet, denn in ihm war der Geist Gottes, so wie er auf allen Propheten war, die Gottes Wort in das Volk Gottes hineingesprochen hatten. Aber dieser Heilige Geist hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er den Messias auch wirklich sehen wird. Zu seinen Lebzeiten, hier in Israel. Und er wusste, ich werde langsam alt. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit, also das muss doch nun bald geschehen. Vielleicht war er sogar manchmal verzweifelt und hat gedacht, wird Gott dieses Wort halten? Werde ich ihn wirklich sehen? Er hat der Verheißung Gottes vertraut. Er hat auf sie gewartet. Und wieder sind wir an einem Punkt, wo ich in ein paar Predigten in der Vergangenheit oder in diesem Jahr schon immer wieder war. Wir sind an dem Punkt, der aber so oft in der Bibel auftaucht, weil du es gesagt hast. Na, Petrus vor ein paar Wochen, als er nochmal rausgefahren ist auf den See Genezareth, um Fische zu fangen, weil du es gesagt hast, mach ich's. Weil du es gesagt hast, warte ich, auch wenn ich nichts sehe. Du hast es gesagt und ich vertraue diesem Wort. Das ist nur möglich, so zu reden, wenn man in einer tiefen und engen Verbindung mit seinem Herrn, mit Gott steht, mit Jesus. Er war gerecht und gottesfürchtig, heißt es über den Simeon. Er war in Ordnung mit Gott und es gab nichts, was ihn von Gott trennen könnte. Das war einfach zusammen. Er liebt Gott und er ehrt Gott. Und Gott ist in seinem Leben eine ganz große Realität. Und deswegen sagt er, deswegen vertraue ich dir. Du hast es gesagt. Also es gibt nichts anderes für mich, weil du es gesagt hast. Aus dieser Beziehung heraus konnte er Gott vertrauen. Nahm dieses Wort, was er von Gott gekriegt hatte, er nahm diese Verheißung ernst. Sagt, ja, du hast es gesagt. Und dazu stehst du und ich stelle mich auch dazu. Und ich musste darüber nachdenken, dass dieses Vertrauen wirklich nur wachsen kann, wenn eine Beziehung geordnet ist und wenn sie gereinigt ist, wenn da Vergebung wirklich angekommen ist in uns, in unserem Herzen. Ich glaube, nur dann, wenn wirklich, wie man so sagt, kein Blatt mehr zwischen Gott und mich passt, weil wir einfach zusammen sind, nichts steht mehr dazwischen. Alles fängt damit an, dass ich vertraue, dass Jesus mein Messias ist, dass er mein Retter ist. Damit fängt das an, der Glaube fängt damit an. Ja. Und wenn ich das im Glauben annehmen kann, dass er allein alles für mein ewiges Leben getan hat und ich nicht immer noch denke, den letzten Rest muss ich doch irgendwie noch selbst dazu tun. Weil das schafft Misstrauen. Wenn dieses Gefühl in unserem Herzen ist, ja, Jesus hat ganz viel gemacht, aber so ein bisschen muss ich irgendwie noch dazu tun, dann bin ich noch nicht in Ordnung mit Gott. Dann habe ich noch nicht wirklich erfasst, wie tief dieses Werk von Jesus geht, was er für mich getan hat. weil ich immer noch denke, ich muss noch etwas dazu tun. Ich habe euch das hier aufgebaut, vielleicht habt ihr gedacht, was hat er wieder vor? Also wenn ich das hier jetzt mache, 112 müsst ihr anrufen, aber zum Glück haben wir da hinten noch Kompetenz sitzen. Stellt euch mal vor, ihr könnt es jetzt nicht ganz sehen, ne? Deswegen erkläre ich es. Ich wollte es nicht noch höher bauen, wegen mir. Hier ist eine Bank, ist eigentlich ein Weg, ein Brett, das soll Jesus symbolisieren, Jesus. Und da ist der Heilige Geist, der Stuhl, Jesus gestützt, berufen, wird getragen, auch durch den Geist Gottes, der auf ihm ist. Und da hinten, das ist der Vater, die Dreieinigkeit. Ja, okay, ich wage das Vertrauen in Jesus. Ja, ich gehe, ach, mein Gewicht hält's aus. Und jetzt komme ich irgendwann an den Punkt, es geht nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurem eigenen Leben. Es geht nicht mehr weiter. Man denkt sich so, da fehlt noch was bei mir. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass Gott mit mir zufrieden sein könnte. Natürlich, Jesus, alles gut, auch der Heilige Geist in meinem Leben. Aber ich muss doch noch etwas vorweisen können. Gerade dann, wenn es vielleicht auch auf das Ende zugeht. Reicht das? Und ich glaube, dieses Bild, was wir hier sehen, ihr seht ja, das ist dann noch bis zum Vater, das ist noch ein bisschen zu überbrücken. Ne? Und ich versuche das, ich werde es jetzt nicht tun, weil dann brauche ich dich, Thomas. Und das ist es nämlich. Wenn wir das nämlich versuchen, dann doch noch irgendwie zu überbrücken und hinzukriegen, dann geht das schief. Dann sind wir irgendwo am Boden. Ja, deswegen ist dieses Bild eigentlich voll schlecht. Hilfst du mir? Einfach mal die Stühle, den anderen, auch noch darunter stellen. Ja, genau. So. Jetzt hier muss ich jetzt aufpassen. Das ist jetzt hier alles zusammen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn ich jetzt den Glauben wage, wenn ich das Vertrauen in Jesus wage, wisst ihr, was passiert? Dann bin ich schon da. Ich bin schon da. Nichts trennt mich mehr vom Vater, vom Heiligen Geist, von Jesus. Nichts trennt mich mehr. Ich bin da. Ich muss nichts mehr dazu tun. Auch jetzt, heute, mit meinen 57 Jahren. Boah, bin ich jung, oder? Denkst du? Ich denk's nicht. Aber ich bin da. Ich bin schon angekommen beim Vater. Nicht irgendwann warte ich noch darauf, dass ich da ankomme. Ich bin da. Und das ist das Wunder. Das ist das Wunder. Das passiert ist, das geschehen ist, das ich nicht gemacht habe, sondern dass er es für mich getan hat. Boah. Wollt ihr so leben oder wollt ihr lieber anders leben wie vorher? Ihr dürft so leben. Ihr dürft so bei Jesus sein, jetzt und beim Vater und beim Heiligen Geist. Geborgen in der Dreieinigkeit, weil das ist das Ziel Gottes. Euch, mich, da reinzuholen in die Mitte der Dreieinigkeit und dort zu leben. Oh, Entschuldigung. Simeon, der kannte Jesus ja eigentlich noch nicht, aber er setzte auch ohne ihn schon gesehen zu haben, allein wegen dem Wort, allein wegen den Propheten, den anderen, die das gesagt hatten, setzte er schon sein ganzes Vertrauen auf den Messias. Und er wusste, mit diesem Messias kommt echter Frieden. Mit diesem Messias wird Heilung kommen. Mit diesem Messias wird Rettung kommen. Als er Jesus erkannt hatte als den Messias, dieses Baby. Nun setzt mal, also nichts gegen Babys, ne? Die sind süß. Aber die brauchen doch noch ganz viel, bis sie mal so ein bisschen stark und groß sind. Viel Pflege und sowas. Nur setz mal dein ganzes Vertrauen auf ein Baby, das da liegt. Ja, doch das ist es. Das macht er. Er setzt sein ganzes Vertrauen, weil er das Wort Gottes hat, weil er dem Wort Gottes vertraut. Er setzt alles drauf. Jetzt kann ich sterben. Jetzt habe ich es. Jetzt kann ich sterben. Das Ziel meines Lebens ist jetzt erreicht. Der Messias schafft das, was er selbst nie schaffen konnte. Selbst dieser gerechte und gottesfürchtige Mann. Vielleicht klammern wir ja so an dem Leben und an dieser Welt, weil diese Erfahrung von Simeon unser Herz noch nicht voll durchdrungen und erfasst hat, denke ich manchmal. Was ist das bei dir? Warum klammerst du hier so dran und willst, wer weiß, was noch alles erleben? Warum? Habe ich das wirklich erfasst, was ich in Jesus habe? Was das wirklich bedeutet für mich? Das bedeutet ja jetzt nicht, dass ich nicht mehr gerne leben muss oder dass ich jetzt alles möglichst schnell hier loslassen will oder nicht mehr genießen kann. Darum geht es nicht. Ich habe ja auch meinen Auftrag und ich freue mich vor allen Dingen an den Menschen, an denen freue ich mich. So schön. Aber wenn man nicht mehr klammert an dem Ganzen, wird man wirklich frei zu leben und dann auch loszulassen. Das ist ja immer so, ne? Wenn man nicht mehr klammert, dann wird man frei. Vielleicht brauche ich das. Simeon kann jetzt loslassen, weil er Frieden gefunden hat und weiß, sein Leben ist gerettet, sein Leben ist in des Messias Hand. In aller Unklarheit, in aller Unordnung, in aller Verlorenheit dieser Welt, und ich erlebe das gerade so, auch wenn es jetzt gerade mal gute Nachrichten gab, ne, dass da Friedensprozesse sind und sowas, aber irgendwie so richtig tief vertraue ich nicht auf Frieden in dieser Welt. Eigentlich gar nicht. Aber in all dem findet er Trost im Messias. Das hört sich so einfach an. Wir finden in unserem Land so unendlich viele Möglichkeiten, uns zu versorgen, uns abzusichern. Wir trösten uns mit Wohlstand, suchen den Kick mit tollen Erlebnissen und was man alles machen kann, ich selber auch, und entfliehen ein Stück weit dieser Realität. Nochmal, Simeon findet seinen Trost im Messias. Wenn Jesus wirklich der Weg ist, wenn Jesus wirklich der Frieden ist, wenn er das Heil und die Rettung bringt in all diese Unklarheit, in all diese Unordnung, in all diese Verlorenheit dieser Welt, wenn das wirklich so ist, dann gibt es eigentlich nur einen einzigen Weg. Und Advent, so sagen wir immer, sollte ja eigentlich so eine Zeit sein zum Nachdenken, wo wir zur Ruhe kommen. Fragt euch doch mal, wo finde ich denn Trost? Wo finde ich denn wirklich Trost? Wo finde ich denn wirklich Frieden? Oder wo suche ich es denn in meinem Leben? Simeon wartete ein Leben lang auf diese Antwort. Er wusste, es ist der Messias, aber er konnte ihn noch nicht sehen. Heute ist Jesus da. Wir sehen ihn jetzt nicht mit eigenen Augen, aber er ist da und er wird wiederkommen. Simeon hatte schon damals die Perspektive, es geht nicht nur um Israel, sondern es geht um die Welt, es geht um jeden Menschen. Und deswegen hatte er schon damals die Perspektive, dass das auch für dich und für mich heute gilt. Ja, ich habe ihn gesehen und das hat Auswirkungen in dein Leben rein, bis heute. Jeder kann und soll in Jesus Rettung, Leben und Frieden finden. Und jetzt taucht am Ende noch eine Prophetin auf, die Hannah, 84 Jahre alt. Und damals hieß das, glaube ich, noch nicht, 80 ist das neue 50. Ich befürchte, sie hatte ein sehr, sehr schweres Leben. Ein sehr, sehr schweres Leben. 7 Jahre war sie mal verheiratet gewesen. Und dann hört sich das sehr an nach schlechter Versorgung, nach Armut, nach Einsamkeit und ganz, ganz viel Not in ihrem Leben drin. Kein Leben auf der Sonnenseite des Lebens. Solch ein Leben hätte auch total in Bitterkeit enden können. Das hätte richtig bitter sein können. Gott, du hast mich benachteiligt. Guck mal meine Nachbarin an. Guck mal vielleicht meine Schwester an oder guck mal irgendjemand anders an. Du hast mich benachteiligt. Ich habe das nie bekommen, was die alle haben. Gott, du hast mir das Leben eigentlich vorenthalten. Gott, du hast mich im Stich gelassen. Wo ist das denn, was da alles steht in deinem Wort? Wo ist das in meinem Leben? Hannah hat einen anderen Weg gewählt. So hätte es sein können, voll in die Bitterkeit rein, aber sie hat einen anderen Weg gewählt. Sie entfernt sich nicht in ihrem Herzen von Gott durch Vorwürfe, durch Bitterkeit. Sie macht genau das Gegenteil. Gerade jetzt sucht sie die Nähe Gottes. Sie vertieft sich in das Gespräch mit Gott im Tempel. Und obwohl sie wenig hat und wahrscheinlich jeder verstanden hätte, wenn sie nicht fastet, aber sie fastet. Sie löst sich von allem, um ganz in dieser Verbindung mit Gott zu sein. Und ich kenne so eine Hannah 2024, also nicht unsere Hannah hier in der Gemeinde, eine ganz andere, die heißt auch ganz anders. Sie hat auch den Mann irgendwann verloren in Depression hinein und in eine Verwahrlosung hinein. Drei Kinder, die alle ihren Weg irgendwie nicht wirklich finden. Sie alle scheitern auf ihre Art. Und Hannah 2024 kämpft sich durch, versucht ihre Familie irgendwie über Wasser zu halten. Und sie geht ganz oft dabei unter, um ihre Kinder und ihre Enkel über Wasser zu drücken. Auch sie lebt in Armut, muss jeden Cent sparen und anschauen und umdrehen. Und sie hat genau das Gleiche gemacht. Genau wie die Hannah 0 hat die Hannah 2024 den Messias gesucht. Und sie lernt es, aus dem Wort Gottes zu leben. Sie lernt es, in der Nähe Gottes zu leben. Sie verbringt so viel Zeit im Gebet und in ihrem Herzen, das werden die Herrenberger wahrscheinlich wissen, wen ich meine, quellen Psalmen heraus. Sie schreibt Psalmen über Psalmen, Lobpreisungen Gottes. Sie füllt ganze Bücher damit, Lobpreisungen Gottes zu schreiben. Und sie wird zum Segen für so viele andere Frauen, die sie begleitet, die sie stärkt und ermutigt, zu Jesus zu kommen und zur Quelle des Lebens zu gehen. Fragen? Immer noch ganz viele. Bitterkeit und Vorwürfe? Mm-mm. Vertrauen in Jesus? Unendlich. Das ist da in der Nähe von Jesus gewachsen. Das war nicht einfach so da. Das ist in der Nähe von Jesus gewachsen und hat sie stark werden lassen, weil Jesus es getan hat. Hannah im Jahre 0 von Christus versteht, wer die Erlösung ist, versteht, wo die Erlösung zu finden ist, wieder im Messias. Und jetzt darf auch sie ihn sehen, diesen Messias. Sie kann den Mund nicht halten. Sie hat die Lösung und sie hat die Erlösung ihres Lebens gefunden. Sie kann nicht schweigen und erklärt, wer dieses Kind ist. Und ich denke an Hiob, mitten in seinem Leid. Wie kann dieser Kerle mitten in seinem Leid alles zu verlieren, wie kann dieser Mann sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Wie geht das? Mitten in all dem, was einfach verloren gegangen ist. Aber er weiß es, der lebt. Der lebt wirklich. Und auch für diesen Hiob ist Jesus eine tragfähige Realität, der nicht irgendwann kommt und keine Bedeutung für heute hat. Nein, der Messias lebt, hat heute alle Kraft zu tragen und eine Erfüllung zu geben, die unabhängig ist von den Umständen unseres Lebens. Wenn das gekoppelt wäre an die Umstände unseres Lebens, dann wären wir vielleicht die Ärmsten. Aber wir können etwas finden, was losgelöst davon ist. Wenn Glaube nur trägt, wenn wir alles haben, was man so in der Mitte Deutschlands halt so hat und tut, dann reduzieren wir Jesus auf den, der dazu da ist, uns ein gutes Leben zu geben. Ja? Jesus hat ganz Israel enttäuscht, weil er nicht gegen die Römer gekämpft hat. Das war eine herbe Enttäuschung damals. Weil er etwas anderes, weil er noch mehr zu geben hat. Früher hat man immer gesagt, wir dürfen die Leute nicht auf die Ewigkeit vertrösten. Das war immer so ein Spruch in den 90ern, vielleicht auch noch in den 2000er Jahren. Nein, das dürfen wir nicht machen. Ich glaube, heute müssen wir wieder mehr die Sehnsucht nach der Ewigkeit stärken. Dass wir da wieder Sehnsucht haben. Und Freitag habe ich einen Freund besucht in Davut, der so aus tiefstem Herzen sagte, boah, ich warte so sehr darauf, endlich bei Jesus zu sein. Und dem glaube ich das. Seit er in Deutschland ist, sind wir einen ganz langen Weg gegangen. Was haben wir um den Glauben gekämpft in endlosen Gesprächen? Und er hat immer gefragt und in Frage gestellt und ist dann durchgebrochen zu Jesus. Eine tiefe Liebe zu Jesus. Und dann sage ich, ey, du hast drei Kinder. Dann sagt er, ey, der eine ist im Iran, dem geht's dort gut. Der andere, der geht hier jetzt seinen Weg. Und der dritte noch 3-4 Jahre und dann ist das auch erledigt. Ich will zu Jesus. Warten auf den Messias und mit ihm in die Ewigkeit. Advent 2024, auch eine Zeit, wo wir da nochmal neu drüber nachdenken. Was hat das für eine Bedeutung in meinem Leben? Lass uns beten. Ja, ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du alles vollbracht hast. Alles. Und dass ich einfach auf diesen Weg gehen darf und dann bin ich bei dir. Nichts trennt mich mehr von dir. Ganz in deiner Hand. Der Messias, mein Erlöser. Du hast gezeigt, dass du lebst. Du hast gezeigt, dass du Kraft hast, den Tod zu überwinden. Dass du Kraft hast, selbst den Satan klein zu machen. Dass du Kraft hast, alles zu tun, damit wir leben bis in Ewigkeit. Dafür danke ich dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser Adventszeit, egal wann, dass du uns begegnest. Dass wir eine Begegnung haben mit dir. Dass das uns nochmal neu, unser Herz öffnet für dich. Und wir dich als unseren Herrn erkennen bis in Ewigkeit. Ich danke dir, Jesus. Amen.